Also.
Ja, wir haben die Einleitung gehört, aber aus Interesse für die Internethörer möchte ich nochmal einen anderen Überblick geben, weil die ja diesen Vorspann und auch den Schluss nicht mit herunterladen können. Es geht also darum, dass wir einmal ganz systematisch aufzeigen wollten, was Rettung überhaupt bedeutet, wie Gott vorgeht, warum er das so macht und auf welchen Wegen er zu seinem Ziel kommt. Und da auch unter den Glaubenden da sehr viel Unwissenheit herrscht und Unklarheit oder Unsicherheit, ist es, denke ich, wichtig, das einmal ganz in Ruhe und der Reihe nach aufzuzeigen, was denn der Wille Gottes, wenn es um Rettung geht, ist oder bedeutet. Für uns ist also wichtig zu verstehen, dass es für Gott aufgrund seines Namens, das haben wir ausgiebig behandelt, geradezu zwingend ist, das gesamte All gemäß seinem Willen wieder in Herrlichkeit zu verwandeln. Das ist ja sein Gottesziel. Dass er das nicht einfach so macht und jetzt jeden einfach so mit Herrlichkeit versieht, auch das haben wir besprochen. Es gibt ganz bestimmte Wege, die Gott geht, um dieses Ziel zu erreichen. Wir haben auch gelernt, dass das, was mit Adam passiert ist, dieser Ungehorsam, in den wir alle zwangsläufig hineingenommen sind, dass das mit Christus wieder ausgebügelt worden ist. Also alles, was in Adam hineingenommen worden ist, ist auch in den Christus hineingenommen, lernen wir in Römer Kapitel 5. Und wir haben auch gelernt, dass wir das einfach mal glauben dürfen, was da steht. Und wenn Gott das so vorgesehen hat, wird er es auch so durchführen. Aber, und das ist ganz wichtig, auf einen ganz bestimmten Weg. Er macht also nicht, was uns gerne unterstellt wird, dass wir sagen, ja Gott rettet sowieso alle Leute, dann kannst du ja machen, was du willst. Also dieser Gedanke ist verkehrt, sondern wir wollen auch heute feststellen, und das ist der vierte Teil, dass Gott einen ganz bestimmten Weg zur Rettung geht. Dass es da eine Ordnung gibt, dass Gott sich an diese Ordnung hält und dass wir diese Ordnung in seinem Wort auch nachvollziehen können. Das ist also ganz wichtig, um dann das große Ziel zu verstehen und auch zu verstehen, warum Gott mit einzelnen Menschen vorher etwas macht, bevor er mit anderen etwas macht. Das ist ja oft ein Problem, dass die Glaubenden der Meinung sind, sie hätten es jetzt erfasst und der Rest soll sehen, wo er bleibt. Das ist völlig gegen die Schrift und auch da möchte ich heute Morgen einen Denkfehler ausräumen. Also wir machen weiter beim Punkt 7, der Weg der Rettung. Die Grundlage der Rettung ist Gott selber, keine Frage. Die Grundlage der Rettung steht schon im Psalm 62, 8. Auf Gott ruht meine Errettung. Völlig klar. Wie umfangreich das jetzt ist und wie Gott zu diesem Ziel kommt, ist eine zweite Frage. Denn er hat einen Rettungsweg festgelegt. Der Rettungsweg, dazu möchte ich zwei Bibeltexte lesen, die uns das belegen, ist ein ganz besonderer. Und diesen Rettungsweg müssen wir beachten. Wer diesen Rettungsweg nicht beachtet, wird nicht zum Ziel kommen, beziehungsweise muss durch Erziehungswege, das werden wir auch heute noch feststellen, lernen, diesem Gotteswillen sich zu unterstellen. Also 2. Timotheus 1, Abvers 9 und 10, da hören wir davon, von diesem Rettungsweg. Und der Apostel Paulus schreibt hier an Timotheus und sagt, von dem, der rettet, dass er uns rettete und berief mit heiliger Berufung, nicht gemäß unseren Werken, sondern gemäß seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns, Achtung, in Christus Jesus vor äonischen Zeiten gegeben ist, nun aber geoffenbart worden ist durch das Auferscheinen unseres Retters Christus Jesus, der den Tod bleibend unwirksam gemacht hat, aber Leben und Unverderblichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Nochmal ganz langsam. Der Gottesweg zur Rettung hat also einen Vorsatz zugrunde und die Gnade zunächst mal. Also Gott hat sich was vorgenommen, wie er retten will. Und dieser Weg, den er sich vorgenommen hat, der heißt Auferscheinen des Retters Christus Jesus, Vers 10. Durch diesen Christus, durch seinen Sohn, hat er den Rettungsweg festgelegt. Und in Titus, Kapitel 2, Verse 11 und 12, schon ein mehrfach gehörter Vers, auch unter diesem Thema, wir werden ihn heute nochmal hören, sagt er, denn auferschienen ist die Gnade Gottes. Also diese Gnade, die die Grundlage der Rettung ist, Psalm 62, du hast vorhin gelesen. Diese Gnade ist auferschienen. Wie denn? Ja, in der Person des Christus. Sie ist personifiziert in Christus. Und deswegen sagt Paulus hier, sie ist auferschienen, Rettung bringend, ein paar gläubigen Leuten, allen Menschen steht da. Allen Menschen, aber nicht einfach so, sondern wir müssen ja weiterlesen. Dann heißt es noch, und sie erzieht uns. Also diese Rettungsgnade, die in Christus auferschienen ist, personifiziert, macht was, um das Ziel zu erreichen. Nämlich sie erzieht uns. Und das kann mitunter sehr schmerzhaft sein. Wir haben ja alle eine Kindheit hinter uns und sind von unseren Vätern erzogen worden. Und die Bibel sagt, ja, die machen das nicht so gut. Das haben wir sicher auch hier und da gemerkt. Und Gott ist aber ein anderer Vater, der macht das gut, aber nicht weniger schmerzhaft unter Umständen. Also der Rettungsweg ist gegründet auf der Gnade. Diese Gnade ist in Person Christus. Und durch diese Gnade in Person Christus kommt die Rettung zu allen Menschen, sagt uns die Schrift. Wir haben das ja nun schon ausgiebig bewiesen in den letzten drei Teilen, dass das auch ganz großartige Gründe hat im Wort selber. Aber ich möchte heute mal ein paar andere hinzufügen, eben unter dem Gesichtspunkt des Weges, der zum Ziel führt. Und dieses Ziel müssen wir kennen. Was sagt denn Jesus selber? Johannes 12, 47. Ich bin gekommen, um den Kosmos zu erretten. Und wir haben auch schon ausgiebig bewiesen, was Kosmos ist. Dazu gehören Engel und Menschen. Also die belebte Schöpfung, und wir haben in der Einleitung gehört, auch die unbelebte, dazu gibt es auch noch einen Bibeltext. Also der ganze Kosmos wird gerettet durch Christus, hat er selber gesagt. Das müsste schon genügen. Also für jemanden, der glaubt, was geschrieben steht, müsste das schon ausreichen. Aber wir sind ja geduldig mit denen, die das nicht so glauben können. Und mir liegt auch daran, noch mehr Beweise zu sammeln und auch aufzuzeigen, die uns so ganz systematisch zu diesem Erkenntnisziel bringen. In Hebräer 2, Vers 10 zum Beispiel, wird dieser Christus Urheber der Rettung genannt, weil der Hebräerbrief uns zeigt, dass dieser Christus Mensch wurde, Leiden gelernt hat, durch diese Leiden im Gehorsam vollendet wurde und jetzt fähig ist, alles zu retten aufgrund dieses Rettungsweges, den Gott für ihn vorgesehen hat. Und deswegen Urheber der Rettung. Wie viel Rettung? Ganzer Kosmos. Auferschienen für alle, haben wir schon gelesen. In Philipper Kapitel 2 wird dieser Weg beschrieben. Auch das ist den meisten bekannt. Wenn nicht, lies es zu Hause nach. Verse 5 bis 11 in etwa. Der Abstieg des Christus durch das Totenreich und seine Erhöhung an die höchste Stelle mit dem höchsten Namen. Auf diese Begebenheit bezieht sich auch Petrus in seiner Rede in Apostelgeschichte 5. Und er sagt, diesen hat Gott zum Urheber der Rettung gemacht und zu seiner Rechten erhöht. Also eindeutige Aussage auch hier. Der Gottesweg zur Rettung führt über Christus. Dieser Christus ist der Weg und auch das Ziel, weil in ihm mündet das ja hinein. Denken wir an den ersten Teil. Aus ihm, durch ihn und hinein in ihn ist das All. Und in Apostelgeschichte 4, ein Kapitel vorher, hören wir auch von Petrus ist es in keinem anderen Rettung, weil es gibt keinen anderen Namen, in dem wir gerettet werden müssen, steht in den meisten Bibeln im Grundtext steht, in welchem bindend ist, dass Gott rettet, nämlich Christus Jesus. So, jetzt kannst du sagen, ja, das klingt ja alles ganz gut und ich glaube das ja eigentlich auch, aber es gibt ja auch immer noch Zweifler, die meinen, ja, vielleicht bilden wir uns das ja auch nur ein, dass Gott alles zum Ziel bringt, dass dieser Christus wirklich der Rettungsweg ist, um alles zum Ziel zu bringen. Und ich denke, auch hier gibt uns die Schrift einen ganz massiven Hinweis, dass das nicht nur unsere Einbildung ist, sondern Realität, weil nämlich die Gegenseite Gottes, die Finsternismächte, die diabolischen Mächte, Satan und all seine Engel, weil die Gegner das auch wissen und kennen und bezeugen. Also wenn der Gegner den Gottesweg bezeugt, den Gott selber auch bezeugt, muss ich davon ausgehen, dass das stimmt. Ein Beispiel, Apostelgeschichte 16 und 17. Paulus und seine Mitarbeiter haben evangelisiert. Sie haben genau das, was wir heute besprechen und in den letzten Stunden auch besprochen haben, verkündet. Und da lief ihnen eine Magd hinterher, ein Mädchen, eine Frau, die einen Wahrsagegeist hat, sagt uns die Schrift. Also ein Dämon hat den Besitz ergriffen von dieser Magd. Und jetzt lief sie den Aposteln hinterher und was hat sie gerufen? Die Stimme dieses Dämons durch diese Frau hat gesagt, diese Menschen sind Sklaven des höchsten Gottes. So weit, so gut. Aber dann kommt noch was in dem Satz. Die euch einen Weg zur Rettung verkünden. Also die Dämonen sagen, das, was die da erzählen, die Leute, die sind von Gott und was die sagen, stimmt. Also wenn der Dämon sagt, der Rettungsweg, das Evangelium dieser Männer ist korrekt, dann ist das für mich der schlagendste Beweis eigentlich dafür, dass das Wort Gottes Recht hat. Denn der Letzte wäre der Gegner, der Gott Recht gibt in dem, was er macht. Also, ein ganz wichtiger Beweis und deshalb, wenn wir uns erinnern an Römer Kapitel 3, wo wir gelesen haben, alle sind ungerecht. Die Juden sind ungerecht, die Nationen sind ungerecht, dann die Leibesgemeinde, genauso ungerecht. Und deswegen Römer 3, 24. Und deswegen werden alle geschenkweise gerechtfertigt in seiner Gnade, haben wir gelernt. Also wenn alle ungerecht sind, ist also dieser Rettungsweg, den auch die Dämonen bezeugen, der Weg für alle. Denn alle sind gleich, es ist niemand ausgenommen. Und weil alle gleich sind, gilt auch für alle der gleiche Rettungsweg, bezeugt auch von den Gegnern. Wenn ich das glauben kann, wenn ich so weit bin, dass mir Gott diesen Glauben geschenkt hat, dann verstehe ich auch den nächsten Punkt, 8 und auch noch 9, um die es jetzt geht, nämlich wodurch Gott rettet und was es mit seiner Auswahl und seinem Vorsatz auf sich hat. Wenn ich glauben kann, wie die Dämonen gesagt haben, das ist der Rettungsweg, dann möchte ich jetzt in 8 Punkten, unter dem 8. Punkt, das reiner Zufall meine ich, dass das jetzt übereinstimmt, möchte ich mal in 8 Punkten zeigen, wodurch denn Gott nun rettet. Der erste Punkt wäre, durch seinen Namen. Und hier möchte ich die Verse Römer 10, 9 bis 13 lesen. Die sind meines Erachtens die besten, die das bezeugen. Römer 10, 9 bis 13. Hier haben wir die Grundausstattung sozusagen zur Rettung. Wenn ich glauben kann, dass das der Rettungsweg ist, dann darf ich jetzt das für mich in Anspruch nehmen, was hier geschrieben steht. Also, Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund den Herrn Jesus bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus Erstorbenen erweckte, wirst du errettet. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit, mit dem Mund aber wird bekannt zur Rettung. Denn die Geschriebene, also die Bibel sagt, jeder auf ihm Glaubende wird nicht zuschanden werden. Denn es ist kein Unterschied zwischen Jude außerdem auch Hellener. Denn dasselbe ist Herr aller Reichsein für alle, die sich auf ihn berufen. Denn, jetzt zitiert er aus Joel 2, 32, denn jeder, der sich auf den Namen des Herrn beruft, wird errettet werden. Also wenn ich diesen Rettungsweg glauben kann, wenn mir Gott diesen Glauben geschenkt hat, wäre jetzt der nächste Schritt als Grundausstattung zur Rettung, dass ich das nicht nur glaube, sondern auch bekenne. Also dass ich sage, jawohl, in Christus ist die Rettung. Ich nehme das für mich in Anspruch. Wenn ich für mich in Anspruch nehme, ich bekenne das, weiß ich bin gerettet, sagt uns hier der Römerbrief. Das wäre also ein erster Ansatz. Der, wodurch rettet Gott? Durch seinen Namen. Der erste Punkt. Zweiter Punkt haben wir schon gelesen, Titus 2, Vers 11. Wodurch rettet Gott? Durch die auferschienene Gnade, die uns erzieht. Drittens, wodurch rettet Gott noch? Galater 2, Vers 16, ein ganz wichtiger Vers, den wir auch schon mehrfach hier gelesen haben, der mir aber ganz wichtig ist, weil er Grundsätzliches zum Ausdruck bringt. Galater 2, Vers 16, wodurch rettet Gott noch? Wir nehmen aber wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Auch wir glauben deshalb an Christus Jesus, auf dass wir aus Treue Christi gerechtfertigt werden und nicht aus Werken des Gesetzes, da aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Also wodurch wird gerettet? Durch seine Treue. Seine Treue ist die Grundlage der Rettung. Und ich darf das glauben. Wenn ich das glauben kann, kann ich seine Treue für mich in Anspruch nehmen. Vierter Punkt, ein ganz köstlicher eigentlich, 1. Korinther 1, 21. Da sagt uns Paulus etwas ganz Seltsames. Er sagt hier, denn weil in der Weisheit Gottes der Kosmos durch die Weisheit, durch seine Weisheit, Gott nicht erkannte, wohl gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung die Glaubenden zu retten. Also das, was wir heute Morgen hier machen, diese törichte Predigt, das ist das, was rettet. Weil die Weisheit dieses Kosmos, die Weisheit Gottes nicht versteht. Deswegen benutzt er die Torheit der Verkündigung, nämlich dass Gott alle rettet und wie er das macht, dass das alles dasteht. Diese törichte Predigt benutzt er jetzt, um Glaubende, die das glauben können, weiterzuführen und zur Rettung zu führen, damit sie das auch erfassen können. Also die Torheit der Predigt rettet. Es wird dann auch schöner. Nächster Punkt, es geht so der Reihe nach durch die Schrift, 1. Korinther 15, 1 und 2. Da sagt Paulus, wodurch noch gerettet wird, ich gebe euch aber kund, Brüder, das Evangelium, welches ich euch evangelisierte, welches ihr auch annahmt, in welchem ihr auch steht, durch welches ihr auch errettet seid, in dessen Wort ich euch verkündigt habe, wenn ihr es festhaltet, es sei denn, Achtung, dass ihr nur scheinbar glaubt. Es gibt also auch Leute, die scheinbar glauben und nicht in der Lage sind, diese Gotteswahrheit, die hier ganz klar bezeugt ist im Wort, zu verstehen. Also das Evangelium rettet, wenn ich es ganz glauben kann. Und Glaube ist bekanntlich ein Geschenk, wie wir schon hier besprochen haben. Römer 1, 16, ähnlicher Gedanke, wo Paulus sein Evangelium erklärt, im ersten Kapitel des Römerbriefes, das sagt er im Vers 16, denn ich schäme mich dieses Evangeliums nicht, warum? Es ist Gottes Vermögenskraft, wozu? Zur Rettung, wem? Jedem Glaubenden, dem Juden, außerdem vorher auch dem Hellenen. Also die Glaubenden werden gerettet, natürlich. Nie wird ein Ungläubiger gerettet, das haben wir in den letzten Teilen auch schon betont. Aber Gott hat ja einen Weg gefunden, alle zum Glauben zu führen. Auch das steht geschrieben, das haben wir eingangs auch gelesen. Es ist für alle die gleiche Möglichkeit. Und wenn ich jetzt diesen Rettungsweg glaubend erfassen darf, wird mir das Evangelium helfen, wie es geschrieben steht, zur Rettung zu gelangen, weil ich jetzt alles glauben kann, was geschrieben steht. Es gibt noch einen Punkt, Punkt 6, wie, wodurch rettet Gott noch? In 2. Korinther Kapitel 1, ein interessantes Argument von Paulus, da heißt es in Vers 6, 2. Korinther 1, 6, Sei es aber, dass wir bedrängt sind, so ist es für euren Zuspruch und eure Rettung. Ja, warum denn? Ich lese jetzt vorher nach 2. Timotheus 2,10. Deshalb erdulde ich alles wegen der Auserwählten, auf dass auch sie die Rettung erlangen. Also wir haben eben gelesen, es gibt Leute, die nur scheinbar glauben. Es gibt auch welche, die alles glauben, was geschrieben steht. Und jetzt, wodurch rettet Gott? Durch Drängnisse, weil Drängnisse treuer Brüder, und das waren ja die Apostel, ein Ansporn sind und Beweis für das Gotteshandeln im Leben des Einzelnen, sodass er, wie Philipper Kapitel 2 auch sagt, durch meine Drängnisse, aber im Gefängnis, Paulus, habt ihr umso mehr Mut, das Wort zu bezeugen. Also die Drängnis des einzelnen treuen Dieners gibt Anlass für andere, im Glauben gestärkt zu werden. Und dieser gestärkte Glauben führt letztlich zur Rettung. Also dient auch Drängnis der Einzelnen dem Rettungsweg Gottes für andere, weil sie an diesem Beispiel lernen können. Der 7. Punkt, in 2. Korinther 7 ging es ja um einen Hurer, der dann bereut hat. Und hier sagt uns das Wort in 2. Korinther 7,10, denn die Betrübnis gemäß Gott wirkt Mitdenken, oder Buße steht dort meist, sie wirkt Mitdenken, wohin? Hinein in unbereubare Rettung. Also die Betrübnis gemäß Gott, wenn uns Gott auf Erziehungswege schickt, wenn wir betrübt werden aufgrund unseres Handelns im Vergleich mit seinem Willen, dann bewirkt das Mitdenken mit Gott und führt mich in meinem Glauben weiter hin zur Rettung. Also er benutzt auch Erziehungswege, um zu retten. Erziehungswege für jeden Einzelnen. Der 8. und letzte Punkt, Jakobus 1, 21, sagt uns Jakobus, dass wir das eingepflanzte Wort mit Sanftmut empfangen sollen, das unsere Seelen zu retten vermag. Also das eingepflanzte Wort ist das noch, was zur Rettung führt. So, und diese 8 Punkte, vielleicht gibt es auch noch mehr, wenn du fleißig Bibel liest, wirst du noch manches finden, was da auch noch reinpasst. Das Ganze ist also Gottes Rettungsplan, und er ist so simpel, der ist so einfach. Dieser Rettungsplan Gottes ist so einfach, weil da steht in 1. Timotheus 2, 4 und 4, Vers 10, Gott rettet alle Menschen. Das müsste eigentlich schon genügen. Aber wir haben ja noch viel, viel mehr Beweise, um das zu bestätigen. Aber dieser Plan ist so einfach, nämlich aus seiner Treue, der Treue Christi rettet er, dass kein Weiser dieses Kosmos das versteht. Die Weisen dieses Kosmos halten das für Unsinn. Und was hat Jesus gesagt, Matthäus 11, 25, das ist vor den Weisen verborgen, aber Unmündigen hat Gott es geoffenbart. Und hier sind wir wieder bei dem Gedanken, Torheit der Predigt. Also die eigenen Werke, die eigene Weisheit des Menschen steht diesem Rettungsweg Gottes eigentlich entgegen. Ich muss schon alles glauben, was geschrieben steht. Und was geschrieben steht, ist so einfach und so simpel, dass ein intelligenter Mensch, der sich auf seine Weisheit verlässt, damit Probleme hat. Wenn ich aber alles glauben kann, was geschrieben steht, dann wird mir auch der nächste Punkt keine Schwierigkeiten machen, Punkt 9, bei dem es heißt, es gibt eine Auswahl der Gnade gemäß Vorsatz. Was heißt denn das? Ich möchte zunächst das grundsätzlich kurz beleuchten und dann 3 Punkte nennen, die die Rettungsauswahl Gottes etwas definieren. Also Gott wählt aus. Ja, jetzt sagt der selbstdenkende Weise dieses Kosmos, sagt es ja Unsinn. Ich muss ja was leisten, damit Gott mich anerkennt, wenn das schon so wäre. Also es geht alles nach Leistungsprinzip in unserer Gesellschaft. Ohne Leistung kein Ergebnis. Und wenn Gott einfach so auswählt und einen Vorsatz hat, entspricht das nicht diesem Leistungsprinzip. Und deswegen hat der intelligente Mensch in diesem Kosmos damit ein Problem. So, aber das nutzt uns nichts. Gott macht das so. Wir müssen verstehen, warum er das macht und wie er vorgeht. Beispiel Israel. Israel ist ja sein Heilswerkzeug, wäre ein anderes Thema. Aber in 5. Mose 7, ab Vers 7, erklärt Gott seine Vorgehensweise, wenn es um Auswahl und Vorsatz geht. Er sagt durch Mose zu Israel: Nicht weil ihr mehr wäret als alle Völker, hat Jahweh sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe Jahwehs zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Also, dann geht es um die Befreiung aus Ägypten. Grundsatz: Gott wählt aus, nicht das, was toll ist, was viel ist. An Israel sehen wir, es war das geringste Volk. Und er hat noch einen Grundsatz: Er hatte den Vätern etwas versprochen und daran hält er sich. Das heißt also, seine Auswahl geht gemäß Vorsatz, wie er sich das vornimmt. Und Paulus ist es, der in Römer Kapitel 9 das nochmal richtig aufgreift und deutlich macht, als es um die Geburt von Jakob und Esau geht. Die waren noch im Mutterleib der Rebekka, und da lesen wir Römer 9, Vers 11. Denn als sie noch nicht geboren waren, steht da, und auch noch nicht irgendetwas Gutes oder Schlechtes praktiziert hatten, hat Gott hier ausgewählt, damit seine Auswahl gemäß Vorsatz bleiben würde. Also er hat den Jakob erwählt, das war ihm klar, ehe die beiden überhaupt was machen konnten. Esau kam später dran, und Paulus argumentiert hier auch im Blick Römer 9 bis 11 auf die Rettung von ganz Israel, dass also Gott auch, was dieses Volk betrifft, sich an seinen Vorsatz hält, unabhängig, ganz wichtig, das werden wir heute am Ende noch deutlich erkennen, unabhängig vom Handeln des Menschen. Das Handeln des einzelnen Menschen hat keinen Einfluss auf den Vorsatz Gottes, das muss uns klar sein. Gott hat ausgewählt, bevor es uns gab, bevor wir Gutes oder Schlechtes tun konnten. Jakob und Esau ist das Beispiel dafür. Und jetzt sagt Paulus in Römer 11, 28, dieses Volk Israel betreffend und vor allem den verstockten Teil, den es ja damals gab, weil der nicht verstockte Teil hatte sich ja vom Gesetz getrennt und war gar nicht mehr im Land, bis auf einzelne Anbrüche. Er sagt jetzt in 11,28, Römer Kapitel 11,28, gemäß dem Evangelium, sagt er, sind sie zwar Feinde, müssen wir, Achtung, die Juden oder das Israel, das wir heute als Israel betrachten, sind gemäß dem Evangelium Feinde, sagt Paulus. Warum? Euretwegen, denen aus den Nationen. Gemäß Auswahl aber, sagt Paulus weiter, sind sie Geliebte. Warum? Wegen der Väter. Also, Gott hat ausgewählt, unabhängig, was die da treiben. Sie waren Feinde dieses Evangeliums. Und jetzt sagt Paulus, und trotzdem liebt sie Gott. Gott liebt sie, weil das seine Auswahl ist, egal was die da machen. Das muss man sich mal überlegen. Gott hat seine Auswahl auch nicht geändert, wie ich das hin und wieder höre, von Glaubenden oder von Sekten oder Kirchen. Gott hat seine Auswahl nicht geändert. Dieses Volk ist nach wie vor seine Rettungsauswahl, sein Heilswerkzeug für seine Heilsgeschichte. Niemals hat er seinen Willen diesbezüglich geändert, liest Römer 9 bis 11, einfach im Glauben, was da steht. So, und jetzt haben wir eine Rettungsauswahl Gottes, die einmal aufgrund der Treue Jesu beruht. Seine Rettungsauswahl beruht auf der Treue Jesu, wir haben es eben gelesen, Galater 2, Vers 16. Ich füge noch einen Text hinzu, auch schon oft gehört, Epheser 2, 8 und 9. Denn in der Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, das nicht aus euch. Gottes Schenkgabe ist es. Ja, was hast du denn dazu beigetragen, dass du das glauben darfst? Gar nichts haben wir dazu beigetragen. Und wenn wir unser elendes Leben betrachten, das nicht der göttlichen Norm entspricht, wenn du morgens in den Spiegel guckst oder wegen mir auch abends und feststellst, was du heute wieder alles angestellt hast, dann ist doch klar, dass das nicht von meinen Werken abhängt, sondern von seiner Auswahl. Seine Bestimmung, sein Vorsatz, seine Treue ist die Grundlage meiner Rettung. Also Rettungsauswahl aus seiner Treue erstens. Rettungsauswahl gemäß seinem Vorsatz, 2. Timotheus 1,9 schon mal gelesen, wichtig. Er hat uns berufen mit heiligen Berufung nicht gemäß unseren Werken, wir haben es vorhin schon mal gehört, sondern gemäß seinem eigenen Vorsatz. Sein Vorsatz ist es, der gesagt hat, den und den will ich retten. Und der kommt später dran. Da zur Reihenfolge komme ich ja noch dann in Unterpunkt 12, wenn es um die Ordnung geht. So, ein dritter Punkt, der Rettungsauswahl. Davon lesen wir in 1. Korinther 1, 27 und 28. Auch das ist schon angeklungen heute. Rettungsauswahl Gottes hängt nicht von meinen Eigenschaften ab. Er sagt, Paulus sagt dir, das Törichte dieses Kosmos hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen beschäme. Und die Schwachen des Kosmos hat er auserwählt, auf dass er die Starken beschäme. Und die Unedelgeborenen des Kosmos, die Asozialen, hat er auserwählt. Und die Verachteten hat er auserwählt. Die, die nichts sind, auf dass er die, die etwas sind, unwirksam mache. Also nochmal langsam, törichte, schwache, unedelgeborene, verachtende, Nichtse, die hat er auserwählt. Das ist sein Vorsatz, steht geschrieben. Also bin ich in guter Gesellschaft, weil ich, wenn ich über mein elendes Leben nachdenke, was da alles schon so passiert ist, dann muss ich sagen, also warum Gott mich auserwählt hat, verstehe ich nicht. Ich hätte einen besseren genommen. Und vielleicht geht ihm das ja auch so. Wer sich also einbildet, aus seiner Leistung und seiner Kraft glauben zu können, ist einer, der, wie ich meine, nur scheinbar glaubt, wir haben es vorhin gelesen. Weil der Glaube, der schriftgemäß ist, der hilft mir zu verstehen, dass ich ganz aus seiner Gnade lebe und ganz in seinen Vorsatz hineingenommen bin und meine Leistung beim Vorsatz Gottes keinerlei Rolle spielt. Damit komme ich zum 10. Punkt. Gericht als Rettungsweg. Klingt ja oft furchtbar. Einerseits wird uns unterstellt, dass wir das Gericht außen vor lassen. Andererseits wird gesagt, wozu richtet Gott, wenn er sowieso alle rettet, ist Unsinn. Beides ist falsch. Und ich hoffe, dass es auch im Verlauf dieser vier Teile dieses Themas deutlich geworden ist. Ich möchte es jetzt noch etwas vertiefen. Grundsätzlich zunächst einmal, was ist denn Gericht? Das biblische Wort für Gericht im Alten Testament, hebräisch Mishpat, heißt Zurechtbringung. Also Gericht ist Zurechtbringung. Schon das Wort richten, wenn du Schlosser bist und hast ein krummes Stück Eisen und willst das richten, musst du es gerade machen. Also richten ist gerade machen, in Ordnung bringen. Das steht schon im Alten Testament, Jesaja 26, 9, eine mir sehr liebe Stelle, wo es heißt, wenn deine Gerichte, nämlich Gottes Gerichte, Gottes Zurechtbringungen, die Erde treffen, dann lernen ihre Bewohner Gerechtigkeit. Also, wenn Gott zurechtbringt, lernt der Mensch etwas. Wir werden das nachher noch sehen, beim Unterpunkt 3 hier, bei 10, Gericht mit Information. Das ist ganz wichtig. Also Gott bringt zurecht mit einer Information, wo die Leute was lernen. Das ist sein Ziel. Und in Jesaja 1, 27 hat er auch schon gesagt, dass Zion mittels Richtigung, also mittels Zurechtbringung, mittels Gericht zurückgebracht wird. Also im Alten Testament mehrfacher Hinweis darauf, dass die Zurechtbringung Gottes es ist, die die Menschen sozusagen zur Gerechtigkeit führt. Also er richtet nicht im Sinne von Kopf ab und fertig, sondern sein Gericht ist Wiederherstellung, Zurechtbringung, in Ordnung bringen. Das ist Gottes Gericht. Und wir haben einen ganz tollen Vers in Nehemia 9, Vers 13, der uns zeigt, was am Sinai geschah, um genau das mit seinem Volk zu erreichen, was er erreichen will. In diesem Vers haben wir alle vier Begriffe für Gottes Gesetzgebung, Gericht etc. Das heißt dort, du gabst ihnen gerade Gerichte, Richtigung, Zurechtbringung, steht dasselbe Wort wieder, über das wir eben gesprochen haben, und Zielgebung, Tora, der Wahrheit, gute Gesetze, heißt Chok oder Chuka, und Gebote, Mitzwa. Also wir haben hier alle vier Worte drin. Wir haben das Gericht, die Zurechtbringung, die Zielgebung, die Tora. Wir haben das Gesetz und auch das Gebot. Und das alles ist Information für den Einzelnen, um den Gotteswillen kennenzulernen. Und die Schuld Jerusalems in Jesaja 4, Vers 4 wird genau mit diesen Dingen, nämlich abgebadet oder abgewaschen, sagt er hier. Die Richtigung oder die Zurechtbringung, das Gericht des Geistes, Jesaja 4, Vers 4, wäscht diese Stadt ab. Also er benutzt zum Saubermann sein Gericht. Und da sehen wir wieder, Gericht ist also etwas, was in Ordnung bringt, zurechtbringt. Und jetzt verstehen wir auch Paulus, wenn er in Römer Kapitel 11 so großes Interesse daran hat, dass sein Volk Israel nicht nur das versteht, sondern auch deutlich macht den Nationenleuten, dass das gesamte Israel zurechtgebracht und gerettet wird. Er schreibt ja in 11.32 und 33 etwas vielleicht zunächst Unverständliches. Denn Gott zusammen verschloss alle in Ungehorsam, auf dass er sich aller erbarmte. Das kann keiner verstehen. Das ist eigentlich Unsinn, menschlich gedacht. Aber es ist ja das, der Unsinn des Menschen, ist der tiefe Sinn Gottes, so umgedreht, das, was uns als Unsinn erscheint. Aber du musst weiterlesen. Im nächsten Vers heißt es, wie es Paulus erklärt, O Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Kenntnis Gottes, wie unausforschlich sind seine Zurechtbringungswege, seine Gerichte, seine Urteile und unausspürbar seine Wege. Natürlich kann das der Mensch nicht verstehen. Gott wählt aus, Gott hat einen Vorsatz, er verschließt den Ungehorsam, er holt ihn wieder raus, er macht das gerade, wie er will. Und dann sagt einer, ich denke an Römer 9, sagt einer zu Paulus, das ist ja Unsinn, wenn er das so macht, warum wäre ich dann überhaupt gerichtet? Antwort des Paulus in Römer 9, wer bist du denn, dass du das Wort gegen Gott nimmst? Gott ist der Former, du bist der Ton. Und damit war die Antwort klar. Also er macht, was er will. Ganz einfach. Ich darf das glauben. So, deshalb zum Gericht noch zwei Dinge. Dieses Gericht oder diese Zurechtbringung ist Gericht nach Maß. Wir lesen in 2. Korinther 10, Vers 13. Gott ist ein Gott des Maßes. Hortheos Metro. Ein Gott des Maßes. Eine endlose Strafe, ist die maßvoll? Die wäre maßlos. Also endlose Gerichte, eine Hölle, die ewig dauert, das wird ewig einmal behandelt, hier in den Denkfehlern im dritten Teil. Eine ewige Hölle gibt es nicht. Es gibt ein äonisches Gericht, das sagt die Bibel. Und äonisches Gericht ist eine Zurechtbringungsmaßnahme für eine kurze oder lange Zeit. Es kann auch eine sehr lange Zeit sein. Und diese äonischen Gerichte sind also nach Gott bemessen, weil er ein Gott des Maßes ist. Also seine Gerichte sind nicht endlos, das wäre sinnlos und maßlos. Seine Gerichte sind genau zugemessen. Jeder bekommt genau so viel Gericht, sprich Zurechtbringungswege, bis er zurechtgebracht ist. Das kann bei jedem anders sein. Und schon im Alten Testament lesen wir bei Jesaja, im Psalm, in den Klageliedern, überall, Gott ergrimmt und verwirft, nicht auf Dauer. Also er hat, und besonders auch Klagelieder 3,31, sein Ausschließen oder sein Gericht ist nicht für äonisch, das heißt für alle Äonen, sondern bis die Äonen zu Ende sind, ist das erledigt. Das ist das, was das Wort uns sagt. Also Gericht ja, weil es Zurechtbringung heißt, aber nicht endlos, sondern genau bemessen für jeden Einzelnen. Und jetzt das Dritte, was ganz wichtig ist, dieses Gericht, diese Zurechtbringung ist mit einer Information versehen. Gericht ohne Information wäre auch sinnlos. Ich muss wissen, warum diese Erziehungsmaßnahme mit mir passiert. Ich brauche eine Information. Eine bloße Strafe wäre sinnlos. Das macht Gott nicht. Er gibt immer eine Information dazu. Das klassische Beispiel dafür ist passiert nach der Auferstehung Jesu. Als er auferstanden ist, hat er zunächst den Wert seines Opfers, den Wert seines Blutes nach dem Hebräerbrief im oberen Heiligtum dargebracht, hat damit den Weg freigemacht zur Rettung und ist danach sofort in die Totenräume gegangen, in die Aufenthaltsräume der Erstorbenen und hat dort evangelisiert. Christus hat selber, nachdem er die Rechtsgrundlage gelegt hat, nachdem der Weg frei war, dort eine Information gegeben über seinen Heilsplan. Einzelheiten sind uns nicht genannt in der Schrift, sondern nur, dass er es gemacht hat. Und das Ergebnis steht auch dort, nämlich, dass er Gefangenschaft gefangen führte, dass welche auferstanden sind, dass er welche mitgenommen hat. Also in diesen Gerichtsräumen, in diesen Zurechtspringungszeiten haben sie eine Information erhalten, die sie überzeugt hat vom Richten, Handeln Gottes, abgesehen vielleicht noch von den Heiligen des Alten Bundes, die auch auferstanden sind. Wichtig für mich ist an diesem Beispiel, wenn unser Haupt Christus eine Information gibt in Gerichtsräumen, in Räumen, wo man was lernen soll, dann glaube ich, dass seine Glieder das auch können. Ich bin der Meinung, nur ich, du kannst was anderes glauben, dass auch die Leibesgemeinde, die heute schon bei ihm ist, einen Auftrag hat, Menschen zu evangelisieren, die in Erziehungswegen sind, ganz gleich, wo das sein mag. Es ist unsere Aufgabe, Informationen zu liefern über das Gotteshandeln, damit der Einzelne das versteht. Das hat nichts mit der katholischen Fegefeuerlehre zu tun, wo man für die ja eine gewisse Sympathie haben könnte, im Gegensatz zur protestantischen endlosen Heldenquallehre. Also das sind die Katholiken teilweise noch humaner. Oder die Zeugen Jehovas, bei denen merkst du gar nichts, dann bist du einfach tot. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Aber es ist unbiblisch. Nach der Schrift wissen wir, in Gerichtsräumen gibt es eine Information. Und diese Gerichtsräume werden durch Information, oder die Insassen werden durch Information von Gottes Willen überzeugt. Wir haben ja schon behandelt in den letzten Punkten, dass Gott einen Weg gefunden hat, alle zum Glauben zu führen, weil eben nur Glaubende gerettet werden. Aber es werden ja alle zum Glauben kommen. Warum? Weil Gott Überzeugungsarbeit leistet, um jeden Einzelnen zu überzeugen. Und damit sind wir beim Punkt 11, der Gnade als Rettungsweg. Ich möchte hier Titus Kapitel 1 lesen, Versen 13 bis 16, weil die Gnade ist immer die Grundlage aller Rettung, auch Gericht, Zurechtbringung ist ja Gnade. Also Gott rettet immer auf der Grundlage der Gnade, ob mit oder ohne Erziehung. Das ist ja ein ganz anderer Punkt. Also Paulus schreibt hier an Timotheus, sein eigenes Beispiel ist Maßstab für den Rettungswillen Gottes oder für seinen Rettungsweg. Ich war ein Lästerer und Verfolger und Frevler, sagt er. Aber mir ist Erbarmen widerfahren, weil ich es unwissend tat, im Unglauben. Noch darüber hinaus aber mehrte sich die Gnade unseres Herrn und die Treue im Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Denn treu ist das Wort und alle Annahme wert. Da Christus Jesus in den Kosmos kam, Verfehler zu erretten, von denen ich der Erste oder Vordere bin. Aber deshalb ist mir Erbarmen widerfahren, auf dass Jesus Christus an mir als dem Vorderen oder Ersten die ganze Langmut erzeige zum Vorbild derer, die aufgrund von ihm glauben, hinein in ewiges Leben. Also Paulus sagt, ich bin eigentlich der Schlimmste und selbst mir hat Gott sein Erbarmen erwiesen. Er hat mich überzeugt. Was hat er denn für eine Information bekommen, der Paulus? Denk an den Weg nach Damaskus. Und er sagt, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das war die Information, die Paulus gebraucht hat. Das hat ihn überzeugt. Und ab dem Moment hat er die Gnade Gottes verstanden. So handelt Gott. So handelt Gott mit einem Christenmörder. Ein Christenmörder erfährt Erbarmen aufgrund einer Information, die Gott ihm liefert. Und jetzt sagt Paulus hier, das ist passiert zum Vorbild weil wenn sie mich erreicht hat, die Gnade Gottes, und mich überzeugt hat, dann wird sie wohl jeden überzeugen, weil so schlimm wie ich war gar niemand sonst. Das sagt er hier. Also ist Hoffnung für alle. Punkt 12, und damit kommen wir langsam zum Ziel, heißt es hier die Ordnung oder Reihenfolge der Rettung. Ganz wichtig, Gott rettet nicht einfach so, also das, was uns unterstellt wird. Gott rettet alle Menschen, kannst machen, was du willst, und irgendwann ist es soweit, fertig. Nein, nein, er hat eine ganz bestimmte Ordnung. Und diese Ordnung schildert uns Paulus in 1. Korinther 15, etwas komprimiert, aber durchaus verständlich. 1. Korinther 15, 22 bis 24. Ich lese die Worte, kannst darauf achten, es geht um drei Hauptgruppen, die hier genannt werden. Also, denn ebenso wie in Adam alle sterben, haben wir schon behandelt, also werden auch in Christus alle lebend gemacht werden. Müsste schon ausreichen, alleine diese Worte sind so gewaltig. Und jetzt sagt er aber noch, aber nicht einfach so, sondern er sagt, jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Und jetzt zählt er die Ordnung auf. Der Erstling Christus. Zweitens, darauf die, die des Christus sind in seiner Anwesenheit. Drittens, dann die Vollendigung, die Zielvollendung. Meist steht da Ende. Früher habe ich schon gesagt, dann das Ende, der Rest wird geköpft und damit ist es fertig. So war das auch unser Glaube. Nein, also drei Gruppen. Der Erstling, zu diesem Erstling dürfen wir auch die Erstlinge rechnen, weil Jakobus sagt, wir sind eine gewisse Erstlingsfrucht seiner Schöpfung. Also ich rechne zu dem Erstling auch die Erstlinge dazu. Dann gibt es Zweitlinge, nämlich die in der Anwesenheit des Christus zum Ziel kommen. Das ist die Entrückung, 1. Thessalonicher 4. Und danach die übrigen, also drei Hauptgruppen, das deckt sich mit der Ernteordnung in Israel. Wir haben ja drei Haupternten auch in Israel gehabt. Die Gerstenernte, die Weizenernte und die Ernte der Feldfrüchte. Also haben wir hier auch wieder alle erfasst. Also Gott hält sich an eine gewisse Ordnung. Er rettet nicht auf einmal alle, sondern nach und nach gemäß seinem Vorsatz, wie er sich das vorgenommen hat in der eben beschriebenen Ordnung, die man im Einzelnen noch betrachten könnte, was aber nicht Gegenstand dieses Themas ist. Und damit wäre ich beim Punkt 13, dem Ziel der Rettung. Was ist denn jetzt das Ziel der Rettung, wenn wir die Ordnung kennen, die Grundlage kennen, wissen, dass es in seiner Treue geschieht, dass das Handeln des Menschen außen vor ist? Also müssen wir feststellen, und hier schließt sich der Kreis des Gesamtthemas, nämlich nach Römer 5, so wie hinein in alle Menschen es zur Verurteilung kam. Genauso kommt es hinein in alle Menschen zur Rechtfertigung, Römer 5, Vers 18. Oder 1. Korinther 15, 22, wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle leben. Das ist doch so simpel, so einfach, dass das ein Weiser dieses Kosmos nicht verstehen kann. Also, wenn das erste alle absolut zu setzen ist, bei Adam, wir haben darüber gesprochen, in Adam sind alle hineingenommen, ist auch das zweite alle absolut zu sehen in Christus. Jetzt gibt es Glaubende, und ich kann fast sagen, scheinbar Glaubende, um mit den Worten des Paulus zu reden, die sagen, Paulus gebraucht das Wort alle in zwei verschiedenen Bedeutungen. Und hier muss ich sagen, wer die Schrift kennt, muss feststellen, das ist eine jahrhundertealte, diabolische Verdrehung der Schrift. Alle sind alle. Bei Adam sind es alle und bei Christus auch. Wer etwas dagegen hat, dass Gott nach und nach durch Überzeugungsarbeit jeden Einzelnen zum Glauben führt, der ist ein Heilsegoist. Und wer nicht glaubt, dass Gott aus seiner Treue rettet, sondern meine Leistung die Grundlage seines Rettungshandelns ist, der ist auch sehr egoistisch und von sich eingenommen. Und deswegen ist das gegen die Schrift. Ziel ist nämlich, jetzt sind wir beim Ziel, Ziel ist, das, was uns die Schrift sagt, nicht nur Paulus, sondern auch Jesus selber, wir werden es gleich merken. Erster Beweis, Johannes 1, 7 und 9, warum kam das Licht der Christus in diesen Kosmos? Da heißt es hier, dieser kam zum Zeugnis von dem Licht, und vom Licht zu zeugen, damit alle durch dasselbe glaubten. Es war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend, jeden Menschen erleuchtet. Johannes Kapitel 1. Paulus sagt, Kolosser 1, 28, wir verkünden den Christus, zu welchem Zweck? Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, auf das, Achtung, wir jeden Menschen vollendungsgemäß in Christus darstellen. Das ist das Heilsziel. Das Ziel ist, jeden zu erleuchten, jeden vollendungsgemäß darzustellen. Die Rechtsgrundlage dafür hat er auf Golgatha gelegt in seinem Opfer. Er hat für alle den Tod geschmeckt, Hebräer 2, Vers 9. Er hat für den ganzen Kosmos bezahlt, 1. Johannes 2, Vers 2. Und was sagt er selber in Johannes 12, 32? Wenn ich erhöht worden bin aus dem Erdland heraus, werde ich alles zu mir ziehen. Die Worte unseres Herrn persönlich. Ich möchte noch ein Römerstück lesen, was uns auch schon bekannt ist. Römer 3, 21 bis 26 zu dem Ziel der Rettung. Heißt das hier, nun aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt von dem Gesetz und den Propheten. Gottes Gerechtigkeit aber durch Treue Jesu Christi hinein in alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Alle haben verfehlt, alle ermangeln der Herrlichkeit Gottes und werden geschenkweise gerechtfertigt. Wodurch? In seiner Gnade. Durch die Treue in seinem Blut, durch die Erlösung in Christus Jesus, welchen sich Gott als Sühnemittel vorgesetzt hat und so weiter. Also, wo ist hier die Leistung des Menschen? Es ist Gottes Plan, seine Treue. Er hat es gemacht. Er erzieht durch Gericht, das heißt durch Zurechtbringungsmaßnahmen, überzeugt er jeden Einzelnen, bis er das glauben kann. Dass das Heilsziel Gottes auf der Grundlage der Gnade durch seine Zurechtbringungsmaßnahmen alle zum Ziel bringt. Das ist das Ziel. Wie in Adam alle betroffen waren, sind auch alle in dem Christus davon betroffen. Letzter Punkt, bevor ich den Schluss mache, noch ein Ausblick in die Heilsgeschichte diesbezüglich, weil das ist ja auch das Ziel. Wir haben also gelernt, dass es eine Ordnung gibt, dass Gott Erste, Zweite, Dritte rettet, dass es Erstlinge gibt, Zweitlinge, Drittlinge und auch Letztlinge, aber keine Nichtslinge. Das ist sein Weg. Und wir lernen, dass zunächst der Leib des Christus in Ordnung gebracht wird, das ist mehr die Leibesgemeinde, danach das Volk Israel als Ganzes zum Ziel gebracht wird, weil dieses Volk ja einen Auftrag hat, nämlich das Heil auch den übrigen Menschen zu bringen. Und so wird im Tausendjahrreich und auch danach auf der neuen Erde, wenn das neue Jerusalem auf die Erde kommt, dieses Heilsziel Gottes auch denen noch verkündet, die draußen sind. Wir lernen ja, dass auch draußen noch welche sind. Die müssen noch geheilt werden, durch die Blätter von den Bäumen zum Beispiel. Also sie bekommen eine Information und können dann ihre Kleider waschen und in die Stadt hineingehen. Und das geschieht so lange, bis alle in der Stadt sind. Und davon spricht Paulus in Epheser 4, Vers 15 schon mal. Er sagt, wir sind als Wahrseiende in Liebe, sollten wir die alle, das alle, alles, was es gibt, zum Wachsen bringen, hinein in ihn, der das Haupt ist, Christus. Das ist das große Gottesziel. Das ist ein ganz einfacher Vers. Also der Auftrag der Leibesgemeinde ist es, alles, was es gibt, zum Wachsen zu bringen, hinein in den Christus. Dann erfüllt sich Philipper 2, Vers 10. Alle Knie werden sich beugen. Dann erfüllt sich Epheser 1, Vers 10. Alles wird unter das Haupt in Christus vereinigt und der unterstellt es dem Vater. Dann erfüllt sich 1. Korinther 15, 28, Gott wird allen alles sein. Und deshalb möchte ich schließen mit einem evangelistischen Aufruf an dieser Stelle, weil dieses Evangelium muss verkündet werden. Paulus sagt, nachdem er dem Timotheus mitgeteilt hat, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, dieses weise an und lehre. Darüber muss gesprochen werden, das muss verkündet werden. Aber dabei ist auf folgende Reihenfolge zu achten. Gott kam in Christus zu uns, damit wir nach dem Erkennen unserer Verfehlungen und unserem Verlorensein ihn als Retter annehmen und fortan in diesem Glauben leben. Zweitens, wer das erkannt hat, darf wissen, dass Gott nach und nach alle Geschöpfe zu diesem Glauben führen wird, manche aber durch tiefe Gerichte der Zurechtbringung. Drittens, deshalb gilt der Aufruf, lass dich von Gott heute von seinem Heilsplan überzeugen, damit du es nicht in später folgenden Gerichten der Zurechtbringung mühsam nachholen musst. Du ersparst dir unter Umständen Äonen lange Erziehungswege. Und deshalb gilt der Auftrag für uns 2. Korinther 5, Vers 20. So sind wir nun Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns ermahnte, wir bitten an Christi statt. Lasst euch versöhnen mit Gott, wirklich, ihr seid dem, oder seid dem Gott herabgeändert, versöhnt. Es ist eigentlich schon geschehen, ihr müsst es nur noch glauben. Unser Auftrag ist, den Menschen zu sagen, Gott hat für euch bezahlt. Das kannst du glauben. Und was sagt Paulus Römer 5, Vers 10? Als wir Feinde waren, hat Gott das alles geändert. Wie viel mehr würde uns jetzt annehmen, da wir keine Feinde mehr sind? Eine solche Verkündigung, die uns zeigt, dass Gott alles zum Ziel bringt, nach einer ganz bestimmten Ordnung, auf seine Weise, gemäß Vorsatz und auf der Grundlage der Gnade und der Rechtsgrundlage des Opfers Jesu Christi. Eine solche Verkündigung macht diesen Gott den Menschen begehrenswert. Wer dagegen endlose Höllenqualen verkündet und eine Drohbotschaft unter die Menschen streut, predigt ein anderes Evangelium. Das ist nicht das Evangelium des Herrn Jesus Christus. Und der ist, Galater 1, Vers 8 und 9, in den Bann getan. Gott ist ein Retter aller, nämlich der Erstlinge, der Zweitlinge und der Letztlinge. Es gibt keine Nichtslinge. Denk an das Beispiel im Weinberg, Matthäus 20. Die Arbeiter im Weinberg erhielten alle den gleichen Lohn. Das ist das Gotteshandeln. Er behandelt alle gleich. Schließe mit Römer 16, 27. Dem allein weisen Gott durch Jesus Christus, ihm ist die Herrlichkeit, hinein in die Äonen der Äonen. Amen. Amen.